Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Das Wochenende steht vor der Tür. Der Juni ist da und das wird eine super Wohlfühlfolge. Eine Folge, aus der ihr hoffentlich viel neue Inspiration und im besten Fall auch jede Menge Glückshormone mitnehmen könnt. Denn wir sprechen heute über das Lachen und seine unschlagbare Auswirkung auf unsere körperliche und unsere mentale Gesundheit. Schon der berühmte deutsche Philosoph Immanuel Kant wusste, das Lachen ist der Lebenskraft zuträglich, denn es fördert die Verdauung. Und damit hat er recht, denn Lachen entspannt und unterstützt somit das parasympathische Nervensystem und dessen Aufgabe, unter anderem natürlich, ist die Verdauung. Aber Lachen kann noch sehr viel mehr und wir alle sind eingeladen, viel mehr und viel öfter zu lachen. Zum Beispiel beim Lach-Yoga. Eigentlich will man ja im Yoga vor allem Ruhe und Stille finden und da hört man vielleicht ausnahmsweise mal ein Stöhnen von rechts oder links, wenn irgendein Asana zu herausfordernd ist. Aber lautes Gelächter ist in den üblichen Yogastunden doch eher unüblich und das ist ehrlich gesagt ganz schön schade. Denn Lach-Yoga hat eine unglaubliche Heilkraft, die mittlerweile mannigfaltig wissenschaftlich belegt ist und vor allem eine ohne Nebenwirkungen. Lach-Yoga aktiviert den ventralen Vagusnerv. Das ist unser Heilnerv, der 10. große Hirnnerv. Es senkt den Blutdruck, produziert ein wahres Feuerwerk an Glücks- und Wohlfühlhormonen und kann bei Depressionen helfen. Und das ist erst der Anfang. Was Lach-Yoga noch alles kann und warum wir alle überhaupt viel mehr lachen sollten, darüber sprechen wir in dieser Folge. Meine Gäste sind Sandra Mandl. Sie ist unter anderem Heilpraktikerin für Psychotherapie, integrale Traumatherapeutin, Yoga-Lehrerin und Lachbotschafterin und Stefanie Brandt, die wie ich als traumasensibler Coach arbeitet und selbst als Betroffene die heilsame Kraft von Lach-Yoga im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren durfte und seitdem ein echter Fan ist. Ich sage hallo, liebe Sandra, hallo, liebe Steffi.
Hallo, Kathi.
Hallo, liebe Kathi.
Ich hoffe, dass wir vor allem sehr viel lachen in dieser Stunde und dass wir alle von euch beiden viel mehr erfahren über das Lachen und warum es so heilsam sein kann, es in seinem Alltag zu etablieren. Kann man so weit gehen und sagen, ihr zwei seid echte Lachprofis?
Ja, also ja, würde ich mal so sagen, oder Sandra?
Ja, ist auf jeden Fall eine Bezeichnung, die man gerne nimmt. Ich fand es ganz spannend, gerade schon, als du gesagt hast, Kathi, ich hoffe, dass wir viel lachen. Und als Lachprofi sozusagen brauchen wir da gar nicht drauf hoffen, sondern wir können das einfach machen. Insofern hoffe ich auch, dass wir viel lachen und bin sehr zuversichtlich, dass wir einfach viel lachen werden.
Macht das Gehirn das automatisch? Das ist ja eigentlich ein total faszinierendes Instrument des Körpers und auch eine faszinierende Reaktion, wo man sich gleich mal fragen könnte, wofür haben wir die wohl gebraucht vor 180.000 Jahren?
Ist eine spannende Frage. Es gibt verschiedene Theorien. Wissen tut man es nicht eigentlich. Aber es gibt zum Beispiel eine Theorie, dass man das Lächeln und Lachen auf eine Entfernung erkennt, die etwas weiter als der Weg, den ein Speer braucht, ist. Das heißt, man könnte denken, an dem Lächeln erkennt man, ob man die Person jetzt mit dem Speer erschießt oder ob sie Freund, Freundin ist. Also das ist eine Theorie, die es gibt, warum sich das Lächeln und Lachen entwickelt hat.
Und es ist unsere Natur, das Lachen, das würde ich auch ganz dick unterstreichen. Und wir bleiben damit in sozialer Interaktion und in der Gruppe.
Genau. Und in Verbundenheit. Und das ist ja was, Steffi, dass du, wie gesagt, am eigenen Leib erfahren hast. Da würde ich gleich gerne tiefer nochmal einsteigen, aber vielleicht mal an dich, Sandra, so die erste Frage. Kann man Lachen lernen, wenn man das Gefühl hat, es ist einem vergangen?
Auf jeden Fall. Lachen, wie wir es im Lach-Yoga machen, ist ja tatsächlich auch ein Lachen lernen. Und wir fangen an mit Lachübungen, mit Lachlauten, mit Atemübungen und darüber kann man das Lachen lernen und kann auch immer mehr dazu kommen, dass es ein natürliches Lachen wird. Das ist es nicht unbedingt von Anfang an. Wenn wir das verlernt haben, kann es auch sein, dass es erstmal irgendwie hölzern ist oder dass es sich unnatürlich anfühlt. Und wenn man da weitermacht und weiterübt, dann kann das ein sehr natürliches Lachen werden und ein natürlicher Zugang zum Lachen auch.
Steffi, magst du uns ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, total gerne. Und ich freue mich total, dass du uns den Raum dafür gibst, liebe Kathi.
Ja, so gerne. Ich erkläre mal kurz, also die Steffi und ich kennen uns schon seit einigen Jahren, denn wir haben uns kennengelernt Anfang 2020, weil wir die gleiche Ausbildung genossen haben, nämlich die Ausbildung bei Verena König. Und wir waren sozusagen die letzte Präsenzgruppe, die letzten 12 vor Ort, bevor Verena dann auf online umstellte, und haben viele, viele berührende Momente und auch Erlebnisse miteinander geteilt. Wie bist du auf deiner Reise überhaupt zum Lach-Yoga gekommen? Oder wann hast du das erste Mal erfahren, professionell zu lachen oder auch lachen zu lernen oder sich ausbilden zu ausbilden zu lassen im Lachen? Wie kam das Lachen und das Lach-Yoga in dein Leben?
Ja, es ist wie auch meine eigene Transformationsreise, war es ein Prozess. Also das erste Mal war tatsächlich ein Artikel in einem Buch, das ich in der Klinik zu fassen bekommen habe. Also ich hatte ja eine depressive Episode und da kam mir ein Buch in die Hände und da war drin beschrieben, dass man sich quasi von außen stimulieren kann, diese Glückshormone in sich sozusagen erwecken, indem man sich anlächelt im Spiegel. Das erschien mir zwar extrem schräg und doof, mich da vor den Spiegel zu stellen, aber ich habe das ausprobiert und habe da schon so einen kleinen Effekt gespürt. Dann habe ich eine Empfehlung bekommen von einer lieben Freundin für einen Podcast von dem Oliver Steierl. Und der hat tatsächlich, ich glaube, inspiriert von der Vera Birkenbiel.
Musste ich auch sofort denken.
Ja, so ein Ein-Minuten-Lachen immer gemacht. Der hat wirklich gesagt, und jetzt wird gelacht und hat die Zeit gestoppt, hat flotte Musik angemacht und hat uns motiviert, wirklich grinsend durchs Zimmer zu laufen. Und das hat richtig gepusht. Also vor allem diese Minute, das war entscheidend wichtig, dass es eine Minute ist. Und ja, da war schon so ein bisschen das Interesse natürlich geweckt oder die Sinne waren dann, glaube ich, aktiviert, da Ausschau zu halten. Dann ist mir ein Flyer in die Hände gefallen zu einem Lachclub in Weinheim im Schlosspark. Dann habe ich den besucht und ich rede jetzt so von Abständen von jeweils so circa von einem Jahr. Es ist immer so, ja, immer mal wieder ist es mir begegnet. Dieser Lachclub war auch super, super schön, also in diese lachenden Gesichter zu schauen und vor allem, weil es war gerade Besuch da von einem Pfarrer aus Peru, der eine Auszeit bekommen hat und wir konnten dann eben als gemeinsame Sprache das Lachen nutzen. Also wir haben so herzlich gelacht und wir haben Frieden nach Peru geschickt und es war sehr, sehr, sehr berührend. Aber auch noch nicht so, immer noch ein Zwischenschritt. Dann habe ich diesen Film Mission Joy gesehen im Kino mit Lach-Yoga im Vorprogramm. Ja, und dann war ich im Newsletter von der Lachtrainerin von Lach-Yoga-Club in Weinheim und dann war immer wieder Seminar, Lachleiter-Ausbildung. Und da habe ich gedacht, mal so ein ganzes Wochenende lachen, das wäre auch cool. Und das habe ich gemacht und das war dann letztendlich der Klick. Und ich glaube, ich würde es heute so beschreiben, dass da mein inneres Kind wirklich das hat gejubelt. Also es war eine Riesenfreude und ich hätte den ganzen Tag durch die Gegend hüpfen können. Also ich war, wenn ich vorher die Annika war, war ich an dem Wochenende die Pippi Langstrumpf.
Die Pippi Langstrumpf, wie schön.
Es war herrlich.
Du hast gerade schon gesagt, du warst in der Klinik mit einer depressiven Episode und zwar mit einer ziemlich schweren, muss man dazu sagen. Hast du relativ schnell, also Depressionen, vielleicht steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein, haben häufig viel mit Neurotransmittern zu tun, drehen sich um Serotonin, deswegen sind Antidepressiva auch selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zum Beispiel. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das Lachen oder allein das sich im Spiegel anlächeln, dass das irgendetwas auf körperlicher Ebene mit dir macht? Weil mir ist es total wichtig, dass ihr Lieben, die ihr diesen Podcast hört, versteht, da passiert biochemisch etwas in unserem Körper und in unserem Gehirn, wenn wir lachen oder einfach lächeln? Also wann stellte sich bei dir das Gefühl ein, krass, das verändert wirklich was?
Also tatsächlich schon bei diesem ersten Mal in diesen Spiegel schauen, da habe ich einfach eine kleine Veränderung gespürt, so eine Ahnung davon bekommen. Und dann schon ganz deutlich bei diesem Ein-Minuten-Lachen, weil das hat mich schon sehr, ja, ich habe das gespürt, dass es in mir kribbelt, dass wieder ein bisschen Lebendigkeit in meinen Körper kommt. Und habe dazu dann natürlich auch ein bisschen nachgelesen. Und dann war mir auch klar, okay, ich kann von außen, so wie ich ja auch mit meiner Haltung ein Gefühl in mir verändern kann. Und das ist eben dann dieser biochemische Prozess, der da abläuft. Das hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert. Allerdings, die depressiven Episoden hauen einen dann wieder so weg, dass man dann darauf keinen Zugriff mehr hat. Also das ist dann schwierig. Ich habe es einmal erlebt, in eine Lach-Yoga-Session zu gehen, als ich am Rauskommen war aus einer Depression. Das war super toll. Und ein anderes Mal habe ich sozusagen als letzten Anker versucht und es hat nicht funktioniert. Also, aber von der Theorie ist es so. Also Körperhaltung, Lachen, das macht was mit uns. Bottom-up-Prinzip. Genau.
Sandra, kannst du uns ein bisschen erklären, was da passiert auf Neurotransmitter-Ebene? Was wir da anfangen zu produzieren in großem Stil?
Ja, sehr gern. Es gibt auch inzwischen schon relativ viele Erkenntnisse dazu, was da genau passiert. Gleichzeitig ist es schön, nochmal zu sagen, dass es natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, ne? Wie man bei Steffi auch hört. Es gibt allerdings gerade zu Serotonin, gibt es ganz interessante Studien, eine aus Korea, die hat 10 Lachinterventionen, haben die das genannt, also Lach-Yoga-Sessions gemacht mit Menschen mit leichten Depressionen, mit mittelschweren und mit schweren Depressionen. Und die haben festgestellt, dass nach 5 Interventionen in allen Gruppen schon ein Anstieg im Serotonin-Level war. Sie haben Serotonin gemessen. Und dass in der Gruppe mit schweren Depressionen der Anstieg am höchsten ist. Also dass die Wirkung da am stärksten ist. Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Studie, weil sie eben nochmal differenziert hat, wie das wirkt in unterschiedlich starken Ausprägungen der Depression. Das ist das eine. Es gibt, was auch eine Rolle spielt, sind ja zum Beispiel Endorphine, die auch das Schmerzempfinden hemmen und aber auch damit verknüpft sind, dass wir uns glücklicher fühlen. Das ist schon relativ lang bekannt, dass das Lachen darauf wirkt, weil unter anderem diese ganze Lachforschung ist in Gang gekommen, weil Norman Cousins, der eine sehr schmerzhafte Wirbelsäulenerkrankung hatte, mit Lachen die Schmerzen für 2-3 Stunden reduzieren konnte. Und er hat das in Gang gesetzt, dass dazu Forschung gab. Und dann wurde eben rausgefunden, beim Lachen erhöht sich der Level an Endorphinen. Also werden mehr Endorphine freigesetzt. Das ist auch ein Grund, warum Lach-Yoga durchaus auch in Schmerzkliniken eingesetzt wird.
Und zwar nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei Krebspatienten zum Beispiel. Bei welchen Krankheiten oder Erkrankungen als therapeutische Maßnahme noch?
Also tatsächlich sehr breit. Bei chronischen Schmerzen gibt es inzwischen auch Studien, dass es da hilfreich ist. Und im Grunde bei sehr vielen Erkrankungen als komplementäre Maßnahme, dass man zusätzlich noch Lach-Yoga einsetzt oder Lachen übt und Lach-Sessions hat, was unterschiedliche Effekte hat. Das kann zum Beispiel auch sein, um mit der Erkrankung besser umgehen zu können. Oder ganz spannende Studie von Dr. Rüdiger Levin mit Brustkrebspatientinnen, wo er gezeigt hat, das fördert das posttraumatische Wachstum. Also so eine Krankheit, die kann ja auch posttraumatisches Wachstum nennt man das.
Sind wir ja ganz gute Beispiele für, die Steffi und ich.
Ja, absolut, genau. Und das ist eben auch die Erkenntnis, dass wenn man so Lach-Yoga-Sessions macht, dass das fördert, damit umzugehen und auch ein Wachstum damit zu haben.
Ich kann mich gut erinnern, als es in den zweiten Lockdown ging, im Winter 2020 und die Stimmung unter dem Nullpunkt war, auch in mir und in meinem Umfeld, saßen mein Partner und ich vor dem Fernseher und Bully Herbig machte der Welt das unglaubliche Geschenk von Last One Laughing, LOL, diese Serie auf Amazon Prime, wo wo die Comedians und die Schauspieler 6 Stunden lang nicht lachen dürfen. Und der Patrick und ich sind gestorben vor Lachen auf der Couch, weil das wirklich so, so komisch war. Und was das verändert hat in der Grundstimmung und wie gut das getan hat. Und ich bin ganz sicher, jeder, der uns jetzt zuhört, kennt einen Moment, wo es so entspannt hat und das, obwohl sich nichts im Außen verändert hat. Alles ist genauso, wie es vorher war. Aber man hat das Gefühl, das innere Erleben ist ein völlig anderes und auch das Erleben der Welt im Außen ist ein völlig anderes. Wie bist du denn, Sandra, zum Lach-Yoga gekommen und zu dieser ganzen Thematik? Das ist ja, obwohl es schon so lange erforscht wird, ja immer noch nicht so richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was sich hoffentlich dann ab heute ändert.
Ja, wäre super schön, wenn sich ab heute ändert. Es ändert sich auch schon, gerade wo du die Lockdown-Zeit ansprichst. Wir hatten zum ersten Lockdown, zum 23. März war der erste Tag des ersten Lockdown, ist das Lachtelefon ins Leben gekommen. Und ich habe schon gemerkt, dass das Medieninteresse immer mehr gestiegen ist, irgendwas Positives und was übers Lachen zu berichten. Und dass wir dadurch auch viel mehr Interesse und viel mehr bekannt wurden, auch in der Gesellschaft, weil es eben so wichtig war, sowas zu haben. Wie ich dazu gekommen bin, ist schon länger her, 2006 habe ich ein Buch gelesen, Laughter, A Scientific Investigation von Robert Provine. Und ich dachte, damals habe ich Philosophie studiert, dachte, habe ein bisschen Existenzialismus gelesen und dachte, die Welt ist an sich nicht so toll und wir müssen kleine Glücksmomente finden. Und dann dachte ich, ja, das ist ja genial, man kann einfach lachen und wird glücklich. Das ist in der Philosophie, gibt es diese Vorstellung von, würdest du in so eine Box gehen, um glücklich zu werden, wenn die das irgendwie produziert? Und ich dachte, Lachen ist genau das. Wir können einfach lachen und dann sind wir glücklich. Das ist ja genial. Und der hatte damals geschrieben, 10 bis 15 Minuten Lachen am Tag. Und ich hatte keinen Lachclub oder irgendwas. Ich habe mich halt hingesetzt und 10 Minuten gelacht. Und das ein paar Wochen lang. Und ich habe gemerkt, boah, das funktioniert. Es funktioniert wirklich. Ich setze mich allein hin. Es ist erstmal kein echtes Lachen. Das wird es irgendwann. Aber erstmal ist es einfach ha 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 ha. Und das jeden Tag 10 Minuten. Und die Sicht auf die Welt hat sich geändert. Und es ist unglaublich gewesen. Ich dachte, wie einfach kann es sein? Und so habe ich Lach-Yoga entdeckt. Dann irgendwann habe ich gesehen, es gibt auch einen Lachclub. Mich in diesen Lachclub dachte, war es super albern, was wir hier machen. Weil ich war ja dieses Sitzen und Lachen gewohnt, haben wir irgendwie Lachpfeile geschossen. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, dieses Verbinden, der hat auch eine Qualität. Dieses gemeinsame Lachen, in die Augen schauen beim Lachen. Und da sind dann auch echte Lachflashs gekommen. Und auch gemeinsam dieses Erleben von, boah, wie schön ist das, mit Menschen einfach zu lachen. Ohne Grund, ohne irgendwas sonst. Wir können einfach lachen und verspielte Übungen machen. Und dann kam auch diese Erkenntnis, das Lachen bringt mit sich auch, dass wir wieder so ganz kindlich verspielt werden können. Und das ist auch was total Schönes und Lebendiges.
Und das hat die Steffi ja auch geschildert, dass ihr inneres Kind, es war ein Feuerwerk und es ist rumgehüpft und es war für sie total heilsam und auch total schön.
Ja, und das sind die ganzen auch nicht weniger. Dimensionen. Ja, das sind die Dimensionen, genau. Die immer mehr auftauchen, ne? Genau. Was einem dann so klar wird. Ja. Man fängt an mit irgendwelchen Gründen, bei mir eben dieses etwas glücklicher werden und irgendwann merkt man, und es schafft mehr Verbindung, es schafft mehr Offenheit, ich werde selbstbewusster und das kommt halt total viel mit.
Diese Lachmeditation, die Sandra eben beschrieben hat, das ist auch echt meine Lieblingsintervention, Lieblingsübung, so im Sterne auf dem Boden liegen oder Kopf auf Bauch bei meinem Nachbarn und dann das Lachen entstehen lassen. Und Madan Katarian sagt ja auch, fake it until you make it. Und es kommt. Also es fängt mit einem Kichern an. Und es ist so ansteckendes Lachen, dass du dann kriegt da einer einen Lachflash und dann kriegt der nächste ein. Und so geht es über 5-6 Minuten. Und es ist so herrlich. Wunderbar.
Ich würde das ja eigentlich jetzt an dieser Stelle schon machen, aber ich habe Angst, dass wir dann nicht zum Podcast zurückfinden. Ich würde vorschlagen, wir machen das lieber Richtung Ende und stecken dann die vielen tausend Menschen, die uns gerade zuhören, einfach mit an und schicken sie lachend ins Wochenende. Steffi, nimm uns doch mal mit. Also du hast dich so langsam daran geschnuppert und hast darüber gelesen, hast es zu Hause mal ausprobiert, hast gelächelt, hast festgestellt, krass, ich fühle mich irgendwie anders. Jetzt kommst du zum ersten Mal in eine Gruppe von Menschen und die kennst du nicht und die sitzen da und machen und du wirst aufgefordert zu lachen. Wie war denn das? Erzähl mal.
Es war sehr strange. Also diese Frage ist sehr berechtigt. Und ich glaube, gerade bei uns in Deutschland ist es noch mal eine Nummer schwieriger. Also es hat was mit sich schämen, sich da nicht zeigen können zu tun. Und ja, aber ich habe einfach so für mich gedacht, nun gut, jetzt bin ich da, jetzt lasse ich mich mal drauf ein. Und ich wurde auch sehr lieb mit einbezogen. Ja, und irgendwann, das ist dieses Fake it until you make it. Am Anfang war es so ein, ich guck mal so und lächle mal so ein bisschen mit. Und irgendwann konnte ich nicht anders und musste schon ob der Skurrilität der Situation einfach lachen. Weil ich dachte, jetzt stehe ich hier im Schlosspark unterm Ginkgo-Baum und kicher hier rum und mache verrückte Spiele. Und es laufen dann ja auch immer Menschen vorbei, bleiben stehen, gucken ganz irritiert. Und da musste ich schon darüber einfach schon wieder lachen. Und Madan Katarian sagt ja auch, er selbst nimmt am Flughafen zum Beispiel, wenn er Lust hat, eine Runde zu lachen, das Telefon. Und ja, wie wenn er da mit jemandem am Telefon lacht, weil ansonsten würde er wahrscheinlich mitgenommen werden, im schlimmsten Fall.
Das ist wie mit Selbstgesprächen. Also das war auch ein super Tipp von meiner Therapeutin. Die hat gesagt, Selbstgespräche in der Öffentlichkeit kann in die Hose gehen, aber setz dir doch einfach die weißen iPhone-Kopfhörer rein und dann denkt jeder, du telefonierst und dann unterhältst du dich ein bisschen mit dir. Und das ist mit dem Lachen natürlich ähnlich. Dieser Herr, den du da schon mehrfach angesprochen hast, ist es der Begründer des Lach-Yogas? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den. Sandra, wer ist der Mann, der uns die Wissenschaft des Lachens geschenkt hat?
Naja, wer uns Lach-Yoga als Methode geschenkt hat, wie wir es heute machen, das ist Madan Katarian. Der ist Arzt in Indien und hat in Mumbai praktiziert. Und der hat ein Gesundheitsmagazin rausgegeben, Your Daily Doctor, und hat da einen Artikel geschrieben über das Lachen, wie gesund das ist. Und hat dann gedacht, wenn es so gesund ist, warum machen wir es nicht? Wir gehen in den Park und lachen mit seiner Frau Madhuri. Und hat da ein paar Leute überredet, muss man sagen, dass sie dann zu fünft sich hingestellt haben und Witze erzählt haben. Mhm. Und das hat gut funktioniert. Nach ein paar Tagen waren sie über 50 Leute. Und dann sind aber die Witze schlecht geworden. Und auch frauenfeindlich. Und dann haben sie
Das ist nicht witzig.
Ja, und dann haben die halt gesagt, wir kommen nicht mehr. Das ist uns zu doof. Mhm. Und dann hat er sich hingesetzt und überlegt, und da kam eben dieses Fake it till you make it, der Körper kennt keinen Unterschied zwischen dem Lachen, das ich absichtlich produziere, oder diesem, was wir echt nennen, ich meine echt das beides, aber was so automatisch kommt, was wir spontan haben. Das heißt, wir stellen uns jetzt morgen einfach hin und lachen, ohne Grund, ohne Witze. Und das hat so gut funktioniert, dass es seitdem Lach-Yoga gibt eigentlich. Die haben dann so Alltagsübungen mit eingebaut, also die indische Begrüßung, das Namaste-Lachen oder ein Milchshake, Lassi-Lachen und Bewegungen dazu gemacht, was den Körper in Schwung bringt, was Kreislauf in Schwung bringt, was die kindliche Verspieltheit fördert. Aber initial ist das tatsächlich einfach diese Idee gewesen und die Umsetzung 1995 im Park in Mumbai.
Und warum bin ich nicht überrascht, dass dieser Mann aus Indien kommt? Wir leben doch hier in Deutschland in einem Land, wo wirklich gerne mehr gelacht werden darf. Oder ist das nur mein Eindruck? Wie empfindet ihr zwei das?
Es ist ja eins der Länder, in denen mit am meisten Lach-Yoga-Aktivität herrscht. Hier ist ja zum Beispiel das Lachtelefon auch entstanden, was jetzt auch in Japan und bald auch in Frankreich, in der Schweiz und Österreich gibt. Und auch von Lachclubs oder von Lach-Yoga-Kongressen. Es ist allerdings auch wirklich anders. Ich war letztes Jahr auf der Weltlachkonferenz in Indien und auch allein die Parks, ne, jetzt in Frankfurt in den Park gehen und Leute überreden, die mit einem lachen, das ist deutlich schwieriger, als was in Indien ist, weil da sind die Leute im Park, machen irgendwelche Aktivitäten. Hier sind ein paar Leute im Park, die haben sich aber auch vorher verabredet wahrscheinlich, um diese Aktivität zu machen. Also das passt schon eher zu Indien, muss man sagen. Umso erstaunlicher ist es, dass es sich in Deutschland so sehr verbreitet hat und auch weiter so verbreitet.
Ja, offensichtlich ist die Nachfrage groß.
Der Bedarf ist groß, ja, das würde ich auch so sehen. Und ich merke, wenn ich Leute anlächle, dass sie sehr gerne zurücklächeln. Also das ist, ja, ich glaube auch, der Bedarf ist groß. Vielleicht liegt es daran, dass es so gut angenommen wird.
Wie kommt denn jetzt das Yoga da rein? Also wie darf ich mir das vorstellen in einer Lach-Yoga-Stunde? Machen wir einen Sonnengruß und krümmeln uns dabei weg vor Lachen? Oder wie funktioniert das?
Eher selten. Tatsächlich nicht. Das Yoga ist nicht harter Yoga in dem Sinne, dass wir irgendwie Asanas machen, sondern vor allem die Yoga-Atmung, die wir mit einbeziehen. Mhm. Weil es auch so ist, dass das Lachen, das wir mit vollständiger Atmung, wie wir es bei vollständiger Yoga-Atmung haben, oder auch aus dem Bauchraum heraus, besser ist für die Gesundheit und auch langanhaltender möglich. Und deswegen werden Atemübungen aus dem Yoga praktiziert und auch in Lach-Yoga Atmung oder Lachübungen verwandelt. Zum Beispiel Kapalabhati als Ho-Ho-Ha-Ha-Atmung.
Was ich in diesem Zusammenhang sehr interessant finde, ich weiß gar nicht, Steffi, ob wir das in unserer Ausbildung mal besprochen haben, dass ja, wenn Kinder so Lachflashs bekommen, man ja irgendwie davon ausgeht, dass die besonders lustig sind oder besonders gut drauf sind, aber man weiß aus der Traumaarbeit, dass bei Kindern so ganz extreme Lachanfälle auch ein totaler Stressabbau sein können. Also dass das Kind gar nicht aus einem guten Gefühl praktisch einen Lachflash bekommt, sondern eher dieses unangenehme Gefühl, mit hohem Stress im Körper loszuwerden. Und das finde ich doch schon einigermaßen bemerkenswert, dass dass es ja scheinbar auch ein Mechanismus und eine Strategie des Körpers ist, um uns Linderung zu verschaffen, oder?
Genau, also das ist ein Loslassen von Stress und das wird der Mechanismus sein, der da bei den Kindern greift. Und ich habe das auch schon erlebt in Lach-Yoga-Meditationen, also auch bei Erwachsenen, dass dann dass man einen Lachkrampf bekommen kann, ja? Also das ist, da muss man dann helfen und regulieren, damit man dann da auch wieder rauskommt. Das ist dann, da verselbstständigt sich dann irgendwas im Körper. Genau. Aber in aller Regel.
Wie äußert sich das?
Der Lachkrampf? Ja, du kannst nicht mehr aufhören. Und das ist dann auch nicht mehr lustig. Also das ist ja, du bist ja dann in Not, ne? Das ist, ja, unangenehm, wirklich unangenehm. Und ich glaube, also feinfühlige Menschen drumherum würden dann den Unterschied schon wahrnehmen können. Und dann geht es eben um Atmung und Korregulation, ja.
Faszinierend, ne? Also auch im Grunde genommen eine Art der Dysregulation.
Wenn es so weit kommt, ja. Also, ja. Und das Lachen kann ja auch, liegt ja auch ganz nah beim Weinen. Also, das kennen vielleicht auch viele, dass man lacht und dann kommen einem die Tränen und dann auf einmal kippt es und dann kommt irgendeine andere Emotion nach oben. Und das ist auch okay. Also, auch das darf dann sein. Ja. Sehr, sehr vielfältig.
Ich würde gerne ergänzen. Das sind ganz wichtige Themen, die ihr beide da ansprecht. Einmal diese Antwort des Körpers auf Stress mit Lachen oder Gähnen, das ist ja genauso, die ist eine sehr kluge Antwort. Und auf Nervensystemebene ist es ja tatsächlich, das hattest du in der Einführung gesagt, wenn wir so arg im Stress sind oder die sympathische Aktivierung so super hochfährt, dann ist es ganz schwer zu sagen, okay, ich entspanne einfach, sondern dann zu schauen, wie kann ich trotzdem einen Teil des Parasympathischen einladen, während ich in dieser hohen Aktivierung bin. Und da ist Lachen eine der, ich würde mal fast sagen, wenigen Möglichkeiten, die das überhaupt möglich macht, auf dieser hohen sympathischen Aktivierung trotzdem auch diese ventrale Aktivierung gleichzeitig einzuladen. Und die das dann von dieser Bedrohung zu einem Verspielten machen kann, wenn die Umgebung das aufnehmen kann und damit gut umgehen kann. Das ist das eine. Und das andere fand ich auch ganz spannend von dir, Steffi, dieses, wenn ich in einen Lachkrampf komme, das ist ja oft dann auch, wenn das Lachen tatsächlich nicht so sehr verbunden ist mit dieser Yoga-Atmung, sondern mit einer Hyperventilation, dass uns das dann auch in Stress versetzen kann. Und das ist tatsächlich gut, wenn wir uns dann gut regulieren.
Also wenn auch die Atmung total außer Kontrolle eigentlich geraten ist, ne? Wenn wir in so einer Ja, Hyperventilation hast du ja gerade schon. Ist mir auch als Kind ganz oft passiert, kann ich mich noch gut dran erinnern. Auch als Erwachsene, wenn jemand die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Sandra, du hast das Lachtelefon schon ein paar Mal erwähnt. Und da möchte ich unbedingt mit dir drüber sprechen, weil ich finde, das darf so Schule machen. Und als du mir gesagt hast in unserem Vorgespräch, wie viele Anrufe ihr teilweise in einem Monat habt, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Vielleicht mal zum Einstieg. Was ist das Lachtelefon?
Also Lachtelefon ist erstmal eine Hotline, da kann man anrufen von 9 bis 21 Uhr und dann ein paar Minuten mit einem Lachprofi lachen. Das sind alle ausgebildet im Lachyoga und dann kann man mit den Personen lachen. Und das gibt es seit 23. März 2020 in Deutschland, dann kam Österreich dazu, dann kam Japan jetzt neuerdings dazu und Schweiz und Frankreich werden bald auch dazu kommen. Und aus diesen ganzen Ländern kann man auf eine Festnetznummer anrufen und dann mit jemandem lachen.
Und da sitzen ehrenamtliche Lachprofis und stehen Kindern und Jugendlichen, auch Erwachsenen, zur Verfügung. Und die können anrufen und sagen, ich bin traurig und ich bin irgendwie gerade alleine. Und dann sagt jemand, das macht gar nichts. Komm, wir lachen mal zusammen.
Genau. Also es war sogar für Erwachsene gedacht ursprünglich. Und wir hatten lange Zeit auch vor allem Anrufe von Erwachsenen. Wir hatten in der Pandemiezeit hatten wir sehr viele Anrufe von Menschen, die einsam waren oder die denen der soziale Kontakt gefehlt hat. Ich meine, einsam waren wären wir alle. Und dann auch zu täglichen Anrufenden geworden sind, die dann mit uns telefoniert haben und sich ihr Lachen geholt haben. Das ist manchmal, weil die Stimmung schlecht ist, möchte man lachen. Manchmal möchte man lachen, weil sie gut ist und man möchte das teilen. Manchmal, weil man im Stress ist. Wir hatten auch Anrufe von Menschen vor Meetings, haben wir immer noch. Oder einer hat angerufen, bevor er seinen Heiratsantrag gemacht hat. Und sehr, sehr berührend, um den Stress abzubauen und ein bisschen Freude einzuladen davor. Also alles Mögliche, die da anrufen. Jetzt haben wir neuerdings, das hast du angesprochen, Kinder und Jugendliche sehr viel. Das liegt daran, dass wir im März jetzt diesen Jahres auf TikTok nicht wir viral gegangen sind, sondern jemand, der uns angerufen hat und auch Nachfolgevideos, Hunderttausende oder Millionen Views hatten. Und seitdem haben wir sehr viele Gruppen von Jugendlichen, die bei uns anrufen. Und das war jetzt in den letzten Monaten ein paar Tausend pro Tag, die bei uns anrufen.
Wahnsinn.
Und wir können nicht alle annehmen, so viele sind wir nicht, wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir haben natürlich auch alle irgendwie noch andere Sachen, die wir machen. Aber wir können doch einige hundert pro Tag annehmen. Und das sind super schöne Anrufe. Also alle, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, aber auch die, die als Gruppen dann bei uns anrufen und mit uns lachen. Und das ist, berührt mich auch, weil mir dadurch nochmal so klar geworden ist, wie schön das ist, was zur Verfügung zu stellen, wo jemand einfach mit einem lacht. Ohne dass man irgendwas leisten muss, ohne dass man irgendwas tun muss, sondern man lacht einfach miteinander. Und ich glaube, das ist so gebraucht. Das ist so ein Bedürfnis danach, einfach mit jemandem Freude zu teilen und sowas zu verschenken und anzunehmen und gemeinsam zu lachen. Und mir war nicht klar, wie sehr das auch für Jugendliche ein Thema ist.
Steffi.
Ja, das gemeinsame Lachen, das ist ja auch nochmal so der große Unterschied zum alleine Lachen. Und da kannst du, glaube ich, auch eine Studie zitieren, Sandra, ne? Dass quasi, wenn man gemeinsam vorm Fernsehen einen lustigen Film guckt, ist das so viel lustiger, als wenn man das alleine schaut. Und das spiegelt das so ein bisschen wider, ne?
Lachen ist eigentlich auch was man teilen möchte, tatsächlich.
Ja, was ja ansteckend ist, ne? Der Volksmund weiß es ja eigentlich.
Was ansteckend ist, was sozial ist. Man merkt es auch, wenn man lacht oder lächelt, zum Beispiel im Zug oder in der Bahn und niemand lacht mit. Das ist schon was unangenehm ist. Also da sieht man, man möchte es teilen, eigentlich möchte man, dass die anderen mitlachen, mitmachen. Und jetzt die neueste Studie oder auch eine sehr wertvolle Studie, weil es eine Metastudie ist, also über verschiedene Studien hinweg zeigt, was sind denn die Effekte. Das ist eben eine Studie aus Jena und die sagt, dass das Lachen, das absichtliche Lachen wirksamer ist als das spontane Lachen, was ich schon mal interessant fand. Also so über Witze lachen ist weniger wirksam, als wenn wir es aktiv machen. Und es sagt eben auch, dass es wirksamer ist in Gruppen, als alleine. Mhm. Das ist eine, also das ist nicht eine Studie, sondern das ist über die Studien hinweg gezeigt worden.
Wahnsinn. Kann man sich erklären, weil das beobachte ich bei mir oft, wenn ich mal über etwas gelacht habe, dass es immer lustiger wird, je öfter ich es anschaue zum Beispiel. Woran liegt das?
Also ich habe Vermutungen.
Es gibt halt ja, gerne. Wir dürfen auch rumspekulieren.
Genau. Es gibt halt verschiedene Arten des Lachens, ne? Es gibt und verschiedene Gründe, warum wir ins Lachen kommen. Das kann schon Irritation sein. Das wäre jetzt nicht die Wiederholung, sondern wenn unerwartet was passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben, fangen wir an zu lachen. Und es gibt natürlich, und das nutzen wir im Lach-Yoga ja so intensiv, es gibt dieses Training oder diese Verbindung von bestimmten Situationen mit Lachen. Und die wird immer stärker, je öfter wir drüber lachen. So als würden sich im Gehirn diese Neuronen verknüpfen mit der Situation und mit dem Lachen. Zum Beispiel haben wir im Lach-Yoga Stresslachen. Kann man bestimmte Situationen von seiner Arbeit oder Haushalt oder was auch immer nehmen und damit lachen. Wir sagen gar nicht darüber lachen, sondern einfach das Nachspielen damit und lachen. Und je öfter man das macht, desto leichter fällt es. Und wenn du dann in der Situation bist, dann liegt das Lachen ganz nah. Und das hat ja erstmal gar nichts damit zu tun. Das ist eine klassische Konditionierung, die wir da haben. Mhm. Und diesen Effekt, der könnte auch auftreten bei den Videos. Wenn ich sozusagen immer wieder diesen Lachreiz bekomme und mir das erlaube, ich muss es mir auch erstmal erlauben. Ich kann ja auch sagen, jetzt reicht's und dann kann ich nicht mehr lachen. Wenn ich es mir immer wieder erlaube, dass es dann immer einfacher wird und immer länger dauert auch das Lachen.
Da ist das Gehirn ja auch so wahnsinnig toll, weil es so suggestibel ist und weil ihm ja auch einfach egal ist, ob die Dinge real sind oder nicht. Und dass ja das Lachen auch heilsam ist, wenn uns eigentlich gar nicht nach Lachen zumute ist. Wir müssen nicht in einer positiven Grundstimmung sein, um biochemisch Einfluss zu nehmen auf unseren eigenen Körper, sondern es kann wirklich sein, keine Ahnung, ich komme jetzt abends nach Hause, ich hatte einen scheiß Tag und möchte den irgendwie ablachen. Ich sage bewusst nicht weglachen, sondern ablachen, also so ein bisschen Stress abbauen. Was mache ich dann?
Für mich war jetzt so spontan allein die Vorstellung, wenn da jetzt, wenn du dich ganz bewusst mit was beschäftigst, was dich zum Lachen bringt, dass das einfach hilfreich ist. Also wir können uns ja vorstellen, wir sind schlecht gelaunt und es kommt jemand, der hat so eine Energie und der ist so gerade gut drauf und dann geht man damit auch in Resonanz und ja, dass man so ganz aktiv dafür sorgt, sich einen Grund oder es ist ja Lachen ohne Grund, aber dass man sich was sucht, was einen zum Lachen bringt.
Ich finde, Hunde und Katzen eignen sich sehr.
Ja, also und ne, das ist so ein schönes Beispiel. Ja, genau, genau.
Ich finde auch, das ist genau eine Qualität im Lach-Yoga, dass wir es nicht abhängig machen von den Umständen. Dass es mir nicht gut gehen muss, um zu lachen, sondern dass ich lache, damit es mir wieder gut geht. Und das ist, wir müssen auch gar nicht darüber hinweggehen, dass wir Stress haben. Wir können mit diesem Stress lachen oder mit der Erschöpfung. Wir können erschöpftes Lachen machen. Wir können Stresslachen machen. Wir können ein trauriges Lachen machen. Wir können den Wechsel zwischen traurig und Lachen üben oder aufgreifen. Und auch was Steffi vorhin meinte, diese kindliche Verspieltheit. Wir wollen wieder darauf zugreifen, was wir als Kinder im Grunde auch schon konnten. Schnelle Wechsel. Die Gefühle alle da sein lassen, erst heulen, dann lachen, dann wieder heulen, dann merken, mir ist doch Lachen lieber oder was auch immer da bei Kindern abgeht. Aber das wollen wir aufgreifen. Und das können wir mit den Übungen sehr, sehr gut. Es braucht diese initiale Entscheidung, ich lache jetzt. So wie es beim Joggen auch. Ich weiß ja, eigentlich tut es mir gut, abends joggen zu gehen. Dann komme ich heim, denke, mir ist jetzt nach gar nichts mehr. Und ich weiß aber, wenn ich anfange, dann tut's mir richtig gut. Also nicht jedem, aber so beim Joggen kennen das viele. Und so ist das mit dem Lachen auch.
Ich mache das zum Beispiel morgens ganz bewusst. Also ich komme morgens schwer in die Gänge und ich bin ganz bewusst in Kontakt mit Lach-Yoga. Also das ist ja dann auch dieses Initiative. Ich klicke mich im Moment morgens um 10 vor 9 in so einen Lach-Snack ein, der geht 5 Minuten, eine WhatsApp-Gruppe. Um 9 Uhr mache ich dann noch 20 Minuten Morgenlachen über ein Online-Format. von der Stuttgarter Lachschule.
20 Minuten?
Ja, und das sind aber, wir lachen nicht 20 Minuten am Stück, sondern da ist eben auch eine Anfangsmeditation dabei, beziehungsweise da ist erstmal eine Tanzübung sozusagen dabei, die ja auch ganz viel im Körper bewirkt. Dann gibt's pantomimische Lachübungen und am Schluss gibt's eine schöne Abschlussmeditation. Und das ist so ein toller Start in den Tag. Also dann bin ich ventral-vagal unterwegs, bin offen und ganz wunderbar.
Wie schön. Jetzt sitzen hier drei Menschen, die alle drei recht traumainformiert sind, möchte ich mal sagen. Und ich würde gerne nochmal auf das eingehen, Sandra, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass wir das als Kinder eigentlich können. Dieses schnelle Hin- und Herschalten und auch traurig sein und dann wieder wütend sein und dann lachen und dann wieder auf eine andere Emotion. Was glaubst du, warum wir das verlernt haben?
Das ist eine sehr allgemeine Frage für viele, viele
ein sehr
individuelle
komplexes
Thema. Themen. Ja, absolut.
Ich weiß.
Ich glaube schon, dass unser Erziehungsschulsystem nicht darauf ausgelegt ist, die vielen verschiedenen Emotionen zu fördern und in der Lebendigkeit zu bleiben, zumindest so wie ich es erlebt habe. Und dass das durchaus seinen Teil dazu beiträgt, das ist sicher nicht das Einzige, aber es trägt wahrscheinlich seinen Teil dazu bei. Und auch, dass es so bei uns bestimmte, ich nenne es jetzt mal Glaubenssätze in unserer Gesellschaft gibt, dass wenn jemand lacht, man Dinge nicht mehr ernst nimmt oder wenn jetzt jemand traurig ist, man ihm das nicht glaubt oder mit Depressionen ist es ja auch. Das wird immer mehr Thema, zum Glück wird das immer mehr Thema. Du lachst ja, kann ich nicht depressiv sein oder so, dass das so Sätze sind, die sich wirklich eingeprägt haben, zu denken, dann werde ich nicht ernst genommen oder dann wird nicht gesehen, was ich an Themen habe oder wo es mir auch schlecht geht, wenn ich diesen Wechsel zu oft mache. Oder wenn ich diesen Wechsel überhaupt mache oder wenn ich lache. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ja tatsächlich das Lachen auch als ausgrenzendes, als ausgrenzende Aktivität. Zum Beispiel bei Mobbing, da ist Lachen überhaupt nicht gut, überhaupt nicht schön und angenehm und freudevoll, sondern da ist es was Ausgrenzendes. Und diese Erfahrung haben eben manche Menschen auch, dass das Lachen was ist, was überhaupt nicht gut war, wo sie ausgelacht wurden. Und da hat Dr. Michael Tietze hat viel dazu geforscht, Psychotherapeutin hier in Deutschland, und der hat gesagt, genau, und diese Erfahrung, Gelotophobie, die sich daraus entwickelt, also die Angst vor dem Ausgelachtwerden, die führt unter anderem, kann die auch dazu führen, dass wir einfach das Lachen verlernen, dass es hölzern wird, dass wir keinen wirklichen Zugang mehr dazu haben und im Grunde auch den Zugang zur Lebendigkeit damit verlieren. Und was er vorschlägt und was er gesagt hat, was sich bewährt hat, um das zu überwinden, ist zu lachen. Mit Menschen, die es gut mit einem meinen, mit Menschen, die einen gut auffangen. Und
die sicher sind.
Genau, die sicher sind, in einem sicheren Umfeld. Und so kann ich diese Angst vor dem Lachen oder vor dem Ausgelachtwerden auch gut überwinden. Aber das ist eben ein Schritt, den wir dann machen müssen irgendwann. Also nicht müssen, das steht jedem frei, aber den wir machen können dann später im Erwachsenenalter. Aber ich glaube, das sind so ein paar Gründe, und du hast sicher noch viele weitere Ideen, warum das Lachen verlernt wird, mit der Lebendigkeit gleichzeitig. Mit diesem Wechsel der Gefühle, mit dem Dasein dürfen, mit allen Gefühlen, die eben da sind.
Und das würde ich tatsächlich gerne noch ergänzen, so im Bereich Trauer, ne? Also wenn jemand verstorben ist oder egal aus welchen Gründen jemand in Trauer ist, dass es da genauso ist. Da darf nicht gelacht werden eigentlich, ne? Und das würde aber in bestimmten Bereichen gut tun. Und es ist ja immer die Gleichzeitigkeit aller Gefühle, aller Emotionen. Und man lacht ja zum Beispiel dann auch an so einem Leichenschmaus, sagt man da ganz derb, aber da wird ja dann auch oft in der Erinnerung an die Person werden wieder schöne Geschichten aktiviert, um da auch ein Gegengewicht zu haben. Und da gibt es tatsächlich auch einiges, glaube ich, gibt es auch Forschung dazu, Sandra, das weiß ich nicht genau, aber Silvia Rösler beschäftigt sich ja viel mit diesem Lachen trotz und alledem, also weil sie in einem Trauerprozess ihr Lachen verloren hat und es über Lach-Yoga wiedergefunden hat.
Es passt im Grunde genommen ja auch ein bisschen zu Viktor Frankls Geschichte, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ja auch das, was die positive Psychologie versucht zu vermitteln, ja, der Freude zu folgen. Das sind ja alles keine Kalendersprüche oder Bauernregeln oder irgendwelche netten Sprüche, sondern das hat schon alles Hand und Fuß und viel Bestand und ja, wie gesagt, verändert biochemisch und auch neurophysiologisch etwas in unserem Körper und in unserem Gehirn. Und das ist doch wirklich sehr bemerkenswert. Sandra, ihr bildet ja auch aus. Steffi, wie weit bist du jetzt bist du schon ausgebildete Lach-Yoga-Lehrerin?
Die erste Stufe ist die Lach-Yoga-Leiterin und dann Lach-Yoga-Lehrerin und dann Sandra ist Masterin.
Oder Master. The Master of Laughter sozusagen. Ist genau. Da jeder geeignet oder gibt es Menschen, die sich dafür, also ich meine, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man fasziniert ist von dieser Wissenschaft und von den Effekten, die sie erzielen kann, aber wer ist geeignet fürs Lach-Yoga?
Wer ist geeignet fürs Lach-Yoga?
Ich würde ganz spontan sagen, jeder. Jeder, der Lust hat zu lachen. Jeder, der bereit ist zu lachen. Und so bin ich ja auch an diese Lachleiterausbildung gekommen. Ich wollte einfach nur ein Wochenende lachen. Also es muss ja auch nicht immer so ein Ziel dahinter stehen, dass ich jetzt danach einen Lachclub gründe. So war das bei mir auch. Und es war einfach der Genuss. Und daraus entwickelte sich jetzt wieder was. Ich würde sagen, jeder, der Lust hat zu lachen, ist dort gut aufgehoben. Mhm. Oder so?
Doch, das meinst du? Genau, gut ergänzt. Also was, einfach nur um die Frage anders zu formulieren, was dem im Weg steht, ist, wenn man aktiv sagt, ich verweigere mich dem Lachen, ich finde das blöd. Das macht es wirklich schwer, dann ein Wochenende zu lachen.
Gibt es das, dass Menschen bei euch landen, die sagen, so jetzt beweis mal, wenn ich nicht lachen will, dann lache ich auch nicht?
Also in den Ausbildungen nicht. Da meldet sich nicht jemand an und sagt, jetzt beweis mir mal, wie ich zum Lachen komme. Ich habe da gar keine Lust drauf. Würde man keine Ausbildung machen. Am Lachtelefon haben wir das durchaus manchmal, dass jemand anruft, sagt, bring mich mal zum Lachen. Ich kann gerade gar nicht lachen. Und dann erklären wir aber auch, dass nicht wir jemand zum Lachen bringen, sondern dass das eine eigene Entscheidung ist, ob sie das jetzt als Körperübung mitmachen oder nicht. Ich animiere ja nicht zum Lachen. Ich stelle mein Lachen zur Verfügung, dass es auch ansteckend ist, dass es leichter fällt. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Ich mache da jetzt mit. Ich lasse mich drauf ein. Und Steffi hat das so schön beschrieben in ihrer ersten Lach-Yoga-Stunde. Es wirkt, was hast du gesagt, das ist etwas strange, wenn man das sieht. Und irgendwann sagt man aber, ich lasse mich jetzt drauf ein. Ich mache es jetzt mit. Und das ist die Entscheidung, die es braucht, um gut Lach-Yoga machen zu können. Man sagt auch, das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt gut mitlachen muss oder irgendwas. Manchen fällt es überhaupt schwer, die Töne zu produzieren, das ist irgendwie Scham verknüpft oder sowas. Mhm. Aber offen zu sein, das nicht abzuwerten, das ist schon eine Voraussetzung, würde ich sagen, die fürs Lach-Yoga zumindest hilfreich ist.
Ich habe vor 2 Wochen eine Folge gemacht rund um das Thema Sex und Leichtigkeit. Ist jetzt ein harter Themencut, aber trotzdem gibt es da Parallelen und das ist die Scham. Und ich finde es doch sehr bemerkenswert, dass so Grundbedürfnisse des Menschen und ohne Sexualität würden wir drei hier jetzt gar nicht sitzen, Punkt. Und auch das Lachen, dass es so schambehaftet ist, also dass sogar, wenn man im Zug irgendwie schaut man sich eine lustige Serie an und dann fängt man an laut zu lachen und es passiert auch öfter, dass manche lachen wirklich mit oder schmunzeln mit, ich schmunzel sofort mit, wenn neben mir jemanden zerreißt vor Lachen, ich finde es sensationell, aber ich habe natürlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man etwas irritiert und verstört angeschaut wird, weil so praktisch durch die Blume, was stimmt mit dir nicht? Und das finde ich so traurig, also sowohl beim Thema Sexualität als auch beim Thema Lachen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber sprechen und uns auch dieser Scham bewusst werden und mal auf die Forschungsreise gehen. Wo kommt die denn eigentlich her? Weil ich behaupte jetzt mal, ein Kind, das in diese Welt geboren wird und in einem liebevollen, sicheren Umfeld aufwächst, wo es ein Kind sein darf, wo es lebendig sein darf, wo es auch laut sein darf, und Kinder sind nun mal auch von Zeit zu Zeit ganz schön laut und machen keine Gefangenen, wie Oliver Diesen mal hier so schön gesagt hat, dass dieses Kind wahrscheinlich kein Schamgefühl verknüpfen wird mit dem Thema Lachen. Aber wenn wir natürlich, und das wäre noch meine ergänzende Theorie auf die Frage, warum verlernen wir das eigentlich, wenn wir natürlich als Kinder immer wieder die Erfahrung machen, dass wir nerven, wenn wir laut lachen, oder dass es unpassend ist, dass wir lachen oder dass wir uns zusammenreißen sollen, ich bin ziemlich sicher, auch dann stellen wir es irgendwann ein.
Um in der Gesellschaft, um mit unseren Bezugspersonen in Kontakt bleiben zu können. Na klar.
Genau, ganz genau.
Und das, was du ansprichst mit Sexualität und Leichtigkeit, ne, das ist dieses große Thema von, was ist passiert mit der Lebendigkeit? Wurde die willkommen geheißen oder wurde gesagt, jetzt sei mal nicht so laut, jetzt lach mal nicht so laut, jetzt sei mal nicht so expressiv? Und natürlich übernehme ich das als Kind, muss ich ja. Ich will nicht den Kontakt verlieren. Und finde ich schön, dass du das noch gesagt hast, weil das ist sicher ein wichtiger Punkt, sowohl bei Sexualität als auch beim Lachen.
Ja, und da würde ich gerne noch ergänzen, dass wir wissen, dass Kinder bis zu 400 Mal am Tag lachen und wir Erwachsene bringen es mal so auf 15 Mal. Und diese 15 Mal Lachen, die ergeben noch nicht mal eine Minute. Und eine Minute am Tag lachen, das wäre schon eine richtig tolle Gesundheitsprävention, mental und physisch. Und auch nochmal diese Verbindung zur Sexualität. Ich habe deinen Podcast gerade auf dem Weg hierher gehört und er endet ja tatsächlich mit dem, dass auch das Lachen ins Schlafzimmer gehört oder in die Sexualität, weil es einfach auch Leichtigkeit reinbringt und eben hilft, diese Scham auf die Seite zu platzieren oder im Idealfall sogar aufzulösen. Diese Verbindung finde ich auch einfach richtig, richtig gut. Genau, das passt gut zusammen.
Und ich habe großen Respekt vor allen, die sich dieser Scham stellen. Und in welchem Bereich auch immer, aber auch beim Lachen. Und sagen, ich sehe meine Scham, ich kann das wahrnehmen und ich lache trotzdem. Und ich probiere es trotzdem aus und ich gehe trotzdem in die Lebendigkeit und schauen, vielleicht ist das gar nicht so bedrohlich.
Ja, und es ist ja auch so ein zu sich stehen, weil wenn man das entdeckt, dass einem das gut tut und die Scham wird geringer. Also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen und jetzt habe ich sie gar nicht mehr. Und und auch Gerald Hüther sagt ja, der sagt es zwar über das Lächeln, aber also das Lächeln ist die schönste Art der Begegnung, ist ein Satz von Gerald Hüther. Und ich finde, das fasst das alles total gut zusammen.
Ja. Ein so schönes Schlusswort, ihr beiden. Sollen wir mal versuchen, jetzt auf Knopfdruck zu lachen?
Ja.
Wir machen es mit einer Übung, oder? Mit einer Gerne. Übung wäre es vielleicht ganz gut, oder?
Alle zusammen jetzt, auch die zuhören. Und ich meine, darüber, wo wir zum Schluss drüber gesprochen haben, das sind ja diese berühmten, viel zitierten korrigierenden Erfahrungen. Je öfter wir in der Gegenwart als erwachsene Menschen etwas machen, das vielleicht schambehaftet ist oder schmerzbehaftet oder wie auch immer, wir haben einfach die Chance, Neues zu lernen, wenn wir neue Erfahrungen machen und im besten Fall positive. Und je öfter wir die machen, umso mehr werden sie unser neues Normal und dann schämen wir uns auch nicht mehr, wenn wir lachen. Und trotzdem könnte jetzt zum Beginn, natürlich genauso wie die Sandra das damals gemacht hat, jeder auch ganz alleine für sich einfach mal mit uns lachen, mit der Übung, die wir jetzt noch hier zum Schluss machen. Ich bin total gespannt. Ich bin eh vergnügt heute. Für mich wird es wahrscheinlich nicht schwierig, aber ich bin ganz gespannt, was wir jetzt tun. Und falls ich es mit der Abmoderation nicht mehr hinkriege vor lauter Lachen, sage ich einfach mal, bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und neugierig. So, jetzt wird gelacht.
Ja, also ich würde gerne eine Übung anleiten. Ist es okay, Sandra?
Na klar.
Schön. Genau, also eine meiner Lieblingsübungen ist der Lachfunke, der überspringt. Und ist einfach so ein schönes Gegenspieler zu diesem Coronavirus, der uns alle so einsam gemacht hat. Und wenn wir jetzt den Lachvirus in die Welt bringen, dann stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Und da lade ich alle Zuhörer herzlich ein, jetzt mal so den Zeigefinger zu betrachten. Und dieser Zeigefinger, der hat magische Kräfte. Und wenn wir mit diesem Zeigefinger mit einer anderen Person, virtuell oder wir hier jetzt auch, uns ganz langsam nähern und in dem Moment, wo wir Zeigefinger an Zeigefinger uns berühren, da springt der Lachfunke über und der darf in die ganze Welt. Tipp,
Heute macht der Podcast seinem Namen alle Ehre. Ja, ihr Lieben, ich mag euch zumindest noch verabschieden, während wir hier weiter ausfaden und lachen. Ich danke euch so sehr, Steffi Brandt und Sandra Mandl. Alle Links zu den beiden in den Shownotes. Und ich habe viel gelernt in dieser Folge und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, einfach mal alleine zu Hause zu lassen, lachen, und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen dazu inspirieren. Ich danke euch von Herzen.
Ja, danke. Tausend Dank, liebe Kathi, dass wir hier sein durften. Lacht's gut.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.